Kunst im Gespräch. In Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.
Für mich ist ganz wichtig l'art pour le sens, also dass Kunst eine Bedeutung, einen Sinn haben muss.
Ruth Matthäus Bär, zeitgenössische österreichische Künstlerin, Wissenschaftlerin und Universitätsprofessorin an der Universität für angewandte Kunst in Wien.
Ich finde es total in Ordnung, wenn Leute sagen, l'art pour l'art ist genauso gleichwertig wichtig. Ich sage nur, für mich ganz persönlich ist es wichtig, dass meine Form der künstlerischen Auseinandersetzung und auch in der Lehre einen Sinn machen soll für die Gesellschaft. Weil wozu sind wir denn hier auf dieser Welt, um nicht Dinge zu kommunizieren, die wichtig sind?
Und das macht Ruth Matthäus Bär im In- und Ausland. Kürzlich war ihre Ausstellung mit dem Titel »Die Pflanze, das Gedächtnis und wir« im österreichischen Kulturforum in Rom zu sehen. Dabei ging es auch um Verhandlungstaktiken für den Weltfrieden.
Mir geht es hier um die Biodiversität. Das heißt, ich habe mich an der roten Liste von bedrohten Pflanzen in Italien orientiert in diesem Fall. Und da geht es ja darum, dass man gesellschaftlich ein Bewusstsein schafft, dass man sich um diese Pflanzen kümmern muss, mit diesen Pflanzen eine Beziehung aufbauen muss. Und wie baue ich eine Beziehung auf, indem ich Geschichten erzähle? Wie beginnt jede Beziehung auch zwischen Menschen? Man erzählt sich Geschichten und ich versuche durch diese Bilder und auf diesen Bildern Geschichten zu erzählen, die ich interessant finde, relevant finde, lustig finde, aber durchaus auch politisch.
Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint und einer Folge der Reihe Kunst im Gespräch der Auslandskultur heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Ruth Matthäus Bär.
Also ursprünglich bin ich immer ein großer Fan gewesen von der Marie-Sibylle Merriam, die ja genau diese Pflanzenbilder gemalt hat und als erste Frau überhaupt in die Kunstgeschichte eingegangen ist, die eben Pflanzenbilder und die Zusammenhänge mit den Raupen und den Schmetterlingen untersucht hat. Und meine eigene Arbeit ist entstanden zu den Pflanzen, weil ich Pflanzen immer schon sehr geliebt habe, auch inspiriert war von der Pflanzensammlung der besonderen seltenen Pflanzen meiner Tochter und auch immer gerne schon Pflanzen dargestellt und gemalt habe.
Wer war nun Marie oder Maria-Sibylla Merian, die Frau, die sich zu einer Zeit auf Schiffen aufhielt, als das Fahren noch verboten war und in den Häfen, die angelaufen wurden, die Umwelt erkundete? Sie war Botanikerin, Naturforscherin und eine herausragende Künstlerin ihrer Zeit. In ihren Arbeiten verband die Malerin Wissenschaft und Kunst auf ganz besondere Weise miteinander. 1699 unternahm sie 52-jährige eine Forschungsreise nach Südamerika, genauer gesagt nach Suriname, wo sie die Schmetterlinge und Raupen des Dschungels und die Zusammenhänge mit den Pflanzen erforschte. Kaum einer hatte das bis dahin gewagt, erst recht keine Frau. Maria-Sibylla Merian blieb dort 2 Jahre. Noch heute kennen wir ihre filigranen und detailreichen Zeichnungen, hängen ihre Kunstdrucke auf. Bekannt wurde sie auch als Wegbereiterin moderner Insektenkunde. Maria-Sibylla Merian lebte von 1647 bis 1717. Ruth Matthäus Bär hat die Sammlung seltener Pflanzen ihrer Tochter immer bewundert und auch selbst Pflanzen dargestellt und gemalt.
Der Bezug zu jetzt ist Biodiversität und Klimawandel. Das Thema ist für mich sehr wichtig. Und dazu habe ich mir gedacht, ist es ja spannend, das klassische Stillleben, also Stilllebenmalerei, aufzugreifen und zu zitieren und hier Geschichten zu erzählen. Weil ich durch die Auseinandersetzung mit natürlich auch Donna Haraway und Avananda Shiva, aber auch Karen Barat als Quantenphysikerin für mich so ein tolles Beispiel ist. Wenn ich mit Menschen darüber rede, was mir Pflanzen bedeuten, sage ich, es geht uns heute oder sollte uns heute nicht darum gehen, dass wir sagen, da drüben gibt es einen Baum oder eine Pflanze, um die man sich kümmern sollte, sondern Karen Barat sagt, Existence is not an individual affair. Und das bedeutet, alles hängt miteinander zusammen. Und wenn ich sage, ich habe eine Beziehung mit diesem Baum da draußen oder mit dieser Pflanze da draußen, dann habe ich eine andere Verantwortung. Und diesbezüglich habe ich übrigens auch all meinen Pflanzen einen Kosenamen gegeben.
Einige dieser Namen klingen fast wie Beschwörungsformeln, so als würden sie nicht nur Pflanzen benennen, sondern Beziehungen heraufbeschwören, und sei es jene zu den Tieren.
Es gibt eine Blume, die heißt Verpiss dich, Dackel. Und diese Blume hat einen bestimmten Duftstoff, der Katzen und Hunde daran hindert, dass sie einen Stoffwechsel dort vollziehen, möchte ich sagen. Und dieses Bild habe ich gemalt und gleichzeitig habe ich es auch in der Ausstellung im Kulturforum in Rom gehängt auf Augenhöhe eines Hundes, weil ich damit auch diskutieren möchte, politisch diskutieren möchte, wer kann in Ausstellungen gehen und sich diese ansehen oder wer geht überhaupt in Ausstellungen, wer versteht diese Ausstellungen und wie könnte man den Besuch und die Erkenntnis, die Literacy von Bildern klar machen und zeigen.
Mit scheinbarer Leichtigkeit gelingt es Ruth Matthäus-Beer, in ihren neuesten Arbeiten Verbindungen herzustellen, die ohne ihr kreatives Denken kaum sichtbar würden, schreibt die Direktorin des österreichischen Kulturforums in Rom, Theresa Inschein, im Katalog zur Ausstellung »Die Pflanze, das Gedächtnis und wir«. Was liege dabei näher, als Valentino, dem römischen Modedesigner, in zwei Bildern zu gedenken. Eine wunderschöne Frau malt Ruth Matthäus-Beer dafür in Öl auf Leinwand und wählt die Witwenblume für das Dekolleté.
Diese Pflanze, die jetzt hier angesprochen ist, der habe ich den großen Namen gegeben, Cacna Fleisi, Nummer 2. Es gab in Italien die berühmten Frauenporträts von Piero del Pollaiuolo, die im 15. Jahrhundert beide gemalt haben. Man nimmt an, dass das eben vom Piero war und nicht von seinem Bruder. Und das wurde damals dargestellt als die Schönheit der Frau in dieser Zeit. Also das war das Schönheitsideal. Und ich habe das sehr interessant gefunden und auch die Haartracht und habe jetzt diese Dame eigenwillig kopiert und habe ihr einen leichten schwarzen Trauerschleier um die Haare gesponnen. Eine große Blume, diese Witwenblume, ziert auch ihr Dekolleté und das Kleid ist nachempfunden einem Entwurf von Valentino.
Auch Valentino selbst wurde auf einem Bild in der Ausstellung im Kulturforum in Rom gezeigt. Die stille, konzentrierte Komposition zeigt das Porträt eines elegant gekleideten Mannes. Er trägt eine ornamental gestaltete rote Krawatte und ein passendes Einstecktuch. Eingefasst ist das Porträt von einem leuchtend gelben Rahmen. Rechts davon steht ein schlichtes Glas Wasser, in dem sich einzelne lilafarbene Witwenblumen befinden. Sie sind dem Porträt zugewandt. Ein roter Strohhalm durchquert das Glas diagonal. Der dunkle Hintergrund isoliert die Elemente und lässt sie wie auf einer Bühne erscheinen.
Genau, der Strohhalm ist gehalten in Rot-Weiß und natürlich das Rot, berühmte Rot von Valentino, aber auch die violette, lilane Farbe oder Farbspielereien der Witwenblume.
Aus ökologischer Sicht kommt der bedrohten Pflanze eine große Bedeutung zu, denn sie bietet durch ihre lange Blütezeit, sie dauert von Mai bis September, zahlreichen Bestäubern eine verlässliche Nahrungsquelle. Die flachen, leicht zugänglichen Blütenstände ermöglichen auch Insekten mit kurzen Rüsseln den Zugang zum Nektar. Dadurch ist sie besonders wertvoll für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge. Auf dem besprochenen Bild steht sie im Wasserglas und blickt zum Porträt von Valentino. Warum Valentino?
Auf der einen Seite, weil ich in Rom ausstelle. Auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, dass ich je nachdem, wo ich meine Ausstellung mache, in welchem Land, spezifische Pflanzenbilder von diesem Land entwickle. Ich habe allein für Rom mehr als 300 Seiten recherchiert mit Text und Bild. Und natürlich bin ich da gestoßen auf Valentino und dass er in Rom gestorben ist. Und das war für mich auch der Bezug mit der Witwenblume. Also ich habe verschiedene Abhandlungen gemacht und dann habe ich gedacht, diese Frau, was hat die für ein Kleid an? In welchem Kleid möchte ich sie gestalten? Und da bin ich eben auf Valentino gekommen. Im Kleid selber hat sie wohl mehr violette und traurige Ansätze, aber das Rot dringt auch durch. Ja, und das ist der Bezug, also meiner Recherche. Das heißt, ich recherchiere sehr viel, bevor ich in der Umsetzung mit der Malerei beginne.
Pino, Elopo, Pinien und Wolf ist ein weiteres symbolträchtiges Bild, das Ruth Matthäus-Beer für die Ausstellung im Kulturforum Rom machte. Hier trifft Naturgeschichte auf Mythos, Bedrohung auf Ursprung, Verlust auf Weitergabe. Vor einem pastelligen graublauen Hintergrund erhebt sich eine Pinie, deren feine Krone sich wie eine fragile Silhouette in den Bildrahmen einschreibt. Hinter ihr tritt ein Wolf mit gefletschten Zähnen hervor, wachsam und archaisch zugleich. In seinem Blick bündeln sich Ambivalenzen von Gefahr, Schutz und ursprünglicher Kraft. Er erscheint nicht nur als Tier, sondern als Träger kultureller Erinnerung, als Figur des Anfangs. Die Pinie ist in Italien zunehmend vom Aussterben bedroht. Sie ist für Ruth Matthäus-Beer die Zeugin einer Landschaft, deren fragile ökologische Balance zu bröckeln beginnt. Ihr Stamm wirkt wie eine Figur der Erinnerung, ein botanisches Monument einer Natur, die zu verschwinden droht. Der weiche, pastellige Hintergrund verstärkt dieses Gefühl von Fragilität und Schwebezustand. Es entsteht ein Raum zwischen Schönheit und Verlust.
Und das ist auch noch ein Bild, das sozusagen ein Übergangsbild ist. Ich sage warum, weil ich habe die Serie ursprünglich begonnen in sehr reduzierten Farbtönen, und zwar mit Schwarz und Neapelgelb. Und bin immer bunter geworden. Und dieses Bild zeigt noch die Pflanze im Neapelgelb. Warum Neapelgelb? Weil für mich das die Farbe ist, die die Pflanzen bekommen, bevor sie sterben, wo sie kein Chlorophyll mehr erzeugen, obwohl sie bei mir immer noch sehr aufrecht und stolz und selbstbewusst in den Vasen stecken. Und letztendlich sind ja die Stillleben auch immer ein Vanitas-Symbol gewesen und ein Memento Mori. Und in diesem Fall geht es nicht darum, Mensch, bedenke, dass du sterblich wirst, sondern wir beginnen einmal mit der Pflanze. Und wenn wir uns um die Pflanze nicht kümmern, dann sind auch wir bedroht.
Erzählen uns die einzelnen Pflanzen etwas? Sind sie Symbol für etwas? Können wir etwas von ihnen lernen? Denken wir beispielsweise an die Mimose.
Die Mimose ist ein ganz besonders interessantes Beispiel, das ich sehr gerne mag, übrigens auch in Italien, also ein wichtiges Element, das verschenkt wird. Allerdings ist das eine andere Sorte der Mimose. Wenn ich jetzt sage Mimose und Erinnerung, Gedächtnis, möchte ich vor allem über die Mimosenart reden, die alle von uns kennen. Wenn man sie berührt, ziehen sich die Blätter zusammen. Und da gibt es eine spannende Geschichte dazu, die Stefano Mancuso ausgegraben hat. Und zwar, das muss man sich immer bildlich vorstellen, im 18. Jahrhundert hat ein Professor seinen Assistenten mit der Pferdekutsche durch Paris geschickt, mit ein paar hundert Pflänzlein, Mimosenpflänzchen oben, und hat gesagt, jetzt beobachte, wie oft sie sich schließen und wieder öffnen. Und das Interessante war, dass damals schon festgestellt wurde, dass die Pflanzen irgendwann einmal sich nicht mehr schließen. Woraufhin der damalige Professor davon ausgegangen ist, vielleicht haben ja Pflanzen auch ein Gedächtnis oder ein Gehirn, sozusagen ein Pflanzengehirn. Das wurde dann lange wieder vergessen, weil das auch nicht modern war, weil ja uns die Tierwelt immer wichtiger schien als die Pflanzenwelt. Und dann hat Stefano Mancuso, als diese Studie vom Archivar verkauft wurde, wieder gefunden, aufgegriffen und hat die Studie wiederholt. Interessanterweise mit einer Meeresbiologin. Und dabei haben sie festgestellt, dass die Pflanze nach Erschütterungen tatsächlich sich erinnert. Sie kann sich insgesamt 40 Tage nach so einem Trauma, könnte man sagen, an die Situation erinnern. Und das ist eigentlich länger, als Insekten ein Gedächtnis besitzen und vielleicht auch manche anderen Tiere.
Ruth Matthäus-Beers Forschungsinteressen sind breit gestreut. So inskribierte und studierte sie neben ihrer künstlerischen Ausbildung an der Universität für angewandte Kunst, Sozialkunde, politische Bildung, Anglistik und Kunstgeschichte an der Universität Wien sowie Kunstpädagogik. Geworden ist sie Malerin, Konzeptkünstlerin, auch an der Schnittstelle von Kunst und Design. Und es wäre nicht Ruth Matthäus-Beer, widmete sie sich nicht auch gesundheitlichen Problemen unserer Zeit. Sie beschäftigt sich mit Demenz. Jährlich erkranken etwa 55 Millionen Menschen an dieser Krankheit. In einem vom FWF geförderten Forschungsprojekt setzte sie sich mit ihren Studierenden von 2016 bis 2024 mit dieser Krankheit künstlerisch auseinander.
Da gibt es eben auch einen Zusammenhang zwischen den Pflanzen der Erinnerung und Demenz, weil Stefano Mancuso eben festgestellt hat, beispielsweise durch die Erinnerungsfähigkeit einer Mimose, wo es auch einen sehr interessanten Hintergrund gibt, nämlich inwiefern sich diese Prionen falten. Also ich bin keine Biologin, aber für ein interdisziplinäres Forschungsprojekt wäre das durchaus interessant, mehr vielleicht über Erinnerungsfähigkeiten auch des Menschen zu entwickeln oder zu erfahren. Ja, und im Zuge dessen haben wir unterschiedliche künstlerische Arbeiten entwickelt. Auf der einen Seite, um das Thema Demenz in die Gesellschaft, ins Museum hineinzubringen, dass man nicht ausschließlich über die Künstlerinnen spricht, sondern über die Sache. Und auch um dem schweren Thema Demenz mit ein bisschen Leichtigkeit und Humor zu begegnen. Und das habe ich eigentlich gelernt von Menschen mit Demenz, weil mir eine Interviewpartnerin mit früher Demenz gesagt hat, sie hält nicht aus, wie Designer und Designerinnen sie ansprechen, sowohl grafisch als auch im Industriedesign. Sie hat immer das Gefühl, alles ist vorbereitet dafür, dass sie stirbt. Und das hat mich sehr schockiert. Und wie wir eingeladen waren, im Künstlerhaus unsere Ausstellung auszurichten und uns gesagt wurde, ihr könnt gerne die Wände behängen mit Arbeiten und einen Screen haben für Filme, aber alles, was am Boden steht, muss beweglich sein, habe ich kombiniert die Information der Dame in Bezug auch auf den alten Menschen, der zumeist einen Rollator verwenden muss, zumindest manchmal, wenn er gefährdet ist, zu stürzen, und haben dann diese Rollatoren entwickelt, also zuerst gerendert, gezeichnet, die Ideen entwickelt und habe sie dann gemeinsam mit meiner Mitarbeiterin und Forschungskollegin Pia Schaller umgesetzt. Und da haben wir uns zum Teil auf biografische Dinge konzentriert. Das heißt, jemand war zum Beispiel früher mal ein Percussionist oder hat gerne in seiner Freizeit Schlagzeug gespielt oder hat zum Beispiel gern gegartelt. Da gibt es dann einen Rollator, der so ausschaut, wie wenn man mit dem Hochbeet spazieren geht. Und der wurde auch dankenswerterweise in Kooperation, also das Kulturforum in Rom, hat da einen ganz fantastischen, die Frau Eigner hat da einen ganz fantastischen nach genauer Anleitung von uns, für uns umgesetzt. Genau, und damit macht man aufmerksam, dass die Gestaltung für den älter werdenden Menschen sich verändern muss. Das nennt man auch Critical oder Speculative Design. Es geht nicht darum, dass es wirklich so ausschauen muss, weil natürlich kann ich mich nicht hinsetzen, wenn da ein Hochbeet vor mir ist statt dem Sessel. Es geht einfach darum, dass man die Dinge anders gestalten muss, dass sie besser angenommen werden.
Was interessiert Sie persönlich an Switchen zwischen Design, zwischen Lehren? Sie haben ja auch eine Lehre an der Angewandten. Sie waren Vorsitzende des Senats, haben sich für Bildung ganz, ganz stark eingesetzt und ihrem eigenen künstlerischen Dasein.
Die Leidenschaft für die Inhalte. Für mich ist ganz wichtig l'art pour le sens, also dass Kunst eine Bedeutung, einen Sinn haben muss. Ich finde es total in Ordnung, wenn Leute sagen, l'art pour l'art ist genauso gleichwertig wichtig. Ich sage nur, für mich ganz persönlich ist es wichtig, dass meine Form der künstlerischen Auseinandersetzung und auch in der Lehre einen Sinn machen soll für die Gesellschaft. Weil wozu sind wir denn hier auf dieser Welt, um nicht Dinge zu kommunizieren, die wichtig sind? Gleichzeitig aber natürlich auf Französisch l'art pour le sens, ihr heißt natürlich auch für die Sinne. Also das heißt, der multisinnliche Zugang zu verschiedenen Themen. Und ich beschäftige mich gern mit unterschiedlichsten Themen. Insgesamt habe ich festgestellt, dass diese Themen sehr oft im Bereich der Gesundheit liegen. Sie sind aber sehr weit gefasst. Sie gehen also eben wie zu Biodiversität, Klimawandel, Bionics, Demokratie. Sehr viele unterschiedliche Themen, die genauso wie mein Applied Design Thinking Lab, den ich in anderer Form weiterführe, in der Lehre da einen Platz haben. Und die SDGs, also die Social Development Goals, die Ziele, die wir versuchen als Gemeinschaft auf dieser Welt einzuhalten, werden wir eh nicht so ganz schaffen, leider bis 2030. Aber die sind mir auch ein großes Anliegen und da habe ich auch schon zu vielen davon gearbeitet oder dazu gearbeitet und auch mit Studierenden Projekte dazu durchgeführt. Beispielsweise im Projekt in Rom habe ich der NABA, das ist die Nuova Accademia di Belle Arti, eine ganz große, sehr ausgezeichnete italienische Privatuniversität, Kunstuniversität, habe diese angeschrieben, von meinem Rollatorenprojekt, unserem Rollatorenprojekt erzählt und die haben mich dann gleich sofort spontan eingeladen. Die machen in letzter Zeit so interdisziplinäre Workshops in einer Woche. Letztes Jahr im Herbst gab es dazu insgesamt 70 verschiedene Angebote für Studierende aller Fächer und für mein Thema haben sich 28 Studierende der unterschiedlichsten Nationalitäten und Departments gemeldet. Und ich habe mit ihnen 2 Tage dazu gearbeitet, wobei ich sagen muss, mit Vortrag und Präsentation, sagen wir mal, die Studierenden haben genau einen Tag Zeit gehabt und ich war fasziniert von ihrem Einsatz, ihrem Engagement und der Umsetzung, der Bereitschaft. Also ich habe 3D-Modelle gekriegt in der Präsentation und dafür, dass sie nur einen Tag Zeit gehabt haben und eigentlich nur eine Nacht, wirklich Hochachtung, wie sie gearbeitet haben. Und das wollte ich natürlich auch ausstellen und da sind zum Beispiel auch entstanden, naja, wie würde ein Rollator für eine typische Mailänderin im Design einer Mailänderin aussehen und da fallen allen von uns bestimmte Muster ein und bestimmte Elemente. Und ein anderer Rollator zum Beispiel, der hat sich damit auseinandergesetzt mit der Einsamkeit des alten Menschen, dass man, wenn man die Stange, wenn man sich vorstellt, so wie eine Lenkstange, wenn man die auszieht, könnte man nebeneinander gehen, also wenn der Gehsteig breit genug ist, auch in Rom natürlich vorausgesetzt.
Wie hilfreich war das österreichische Kulturforum? Wie waren überhaupt die Erlebnisse mit dem österreichischen Kulturforum?
Unglaublich beeindruckend. Das Erste für mich war, dass das Österreichische Kulturforum auch einen Schwerpunkt hat in Bezug der Sensibilität und Fürsorge und Care for Plants. Und in der Zusammenarbeit habe ich das so beeindruckend gefunden, diese Hilfestellungen, nämlich auch sofort, weil meine erste Idee war ja, ich gehe mit meinem Gärtnerrollator mit Hochbeet, besteige ich ein Flugzeug. Ich dachte, es können 2 Dinge passieren. Eigentlich müssen sie mich nehmen, weil wenn ich eine Beeinträchtigung, eine inklusive habe und deswegen mit Rollator das Flugzeug besteige, müssten sie mich ja eigentlich mitnehmen. Allerdings wäre der Verdacht, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt, vielleicht auch gegeben. Und darum war dann die Idee, nein, es wird ein Rollator besorgt und es wurde ein Rollator ausgesucht, der den Rollator in Wien, also den jeder in Österreich, jeder auf Krankenkasse bekommt, der einfachste, der simpelste und auch der leider am schwergängigsten und beweglichen. Und der wurde dann nach exakter Vorgabe unglaublich umgesetzt und ist auch wieder eine neue Variante, weil die Farben wurden diesmal von mir angepasst an die Farben auch meiner Bilder. Und darum hat er sich da ein bisschen verändert und dann wurden noch echte Pflanzen gesetzt. Und auch dabei haben wir zum Beispiel sehr großen Wert gelegt auf den Geruch. Weil wenn ich zum Beispiel Alzheimer-Demenz habe, kann ich zwar nichts mehr riechen, aber bei allen anderen Demenzformen oder überhaupt im Alter freut man sich vielleicht, wenn der Frühling beginnt und wenn man im Hochbeet die Blumen des Frühlings riechen kann. Und das ist ja gerade Frühling und das war sehr toll und der Transport der Bilder. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, war, ich wollte jetzt keinen gewöhnlichen Vortrag irgendwie halten. Ich habe einen Text geschrieben und den geschickt als Form eines performativen Interviews. Und den hat dann eine Assistentin im Kulturforum umgearbeitet für eine Lesung zu viert, die ich mit Theresa Injain und den anderen noch gemeinsam vorgetragen habe. Und ich glaube, das war auch eine andere Form, Inhalte den Besucherinnen zu geben über den Inhalt der Ausstellung.
Wie war das Publikum zusammengesetzt?
Das war ganz unterschiedlich zusammengesetzt. Ich glaube, es gibt ein Publikum, das immer wieder ins Kulturforum kommt. Das sind Kunst- und Kulturinteressierte Italiener und Rinnen. Es waren auch sehr viele KünstlerInnen dabei, auch ein paar österreichische. Da ist mir aufgefallen, Kärnten ist da ganz gut vertreten. Ja, es war eine Gruppe von unterschiedlichsten Personen. Ich habe ein ganz besonders tolles Gespräch geführt mit einem Researcher, also einem Forscher. Es ist ja dort in Rom eine unglaublich riesige Bibliothek, die größte Bibliothek der Kulturforen, glaube ich, weltweit, mit über 100.000 Beständen. Und ein Besucher war ein Österreicher, ein junger Österreicher, der dort als Jurist Forschungen betreibt zum römischen Recht und der sich unglaublich interessiert hat für meine Geschichten der Bilder, ja, wo wir eigentlich wahrscheinlich noch Stunden hätten darüber sprechen können. Und das war auch ein besonders schönes Erlebnis, aber auch Feedback von Besucherinnen, die in kurzer Zeit eigentlich begriffen haben, worum es bei den Bildern geht und mir das als Feedback gegeben haben. Und einige Leute haben auch rückgemeldet, dass das Bilder sind, die sie sich gerne aufhängen würden zu Hause. Also es war jetzt in dem Sinn keine Verkaufsausstellung, die kommt dann in Wien. Aber von dieser Rückmeldung konnte man sich auch ein gutes Feedback einholen.
Die meisten Bilder der gezeigten Ausstellung haben das Format A3. Ein paar sind quadratisch, das ein oder andere hat ein A4-Format und ein bis zwei größere Bilder gibt es auch. Zu sehen sind die Bilder beispielsweise auch in der zweiten und dritten Septemberwoche in der Galerie Mana in der Stuckgasse 4 im 7. Wiener Gemeindebezirk. Und kaufen kann man sie dann auch. Die Ausstellung in Rom ist aber für Ruth Matthäus Beer keineswegs die einzige Erfahrung mit österreichischen Kulturforen, wie die Künstlerin erzählt.
Ja, es gibt eine ausgezeichnete Erfahrung mit der Auslandskultur in Wien. Auf der einen Seite habe ich schon unterschiedlichste Berührungen und Ausstellungen durchführen dürfen. Ganz zu Beginn, vor einigen Jahren, war das Passwort-Projekt, Passwort Project. Das war ein Projekt, das mir übergeben wurde von vier KünstlerInnen, unter anderem Heidi Infeld und Friedrich Moser und noch anderen, die mir das Projekt 2004 übergeben hatten. Und dieses Projekt basierte darauf, dass Dichter, Literaten eingeladen wurden, Texte zu widmen. Das waren meistens kurze Texte und die Künstlerinnen haben darauf reagiert. Das heißt, das war auf der einen Seite Text, dann Bild, dann digitale Kunst, aber auch musikalische Interpretationen und Live-Performances. Und in jedes Land, in das wir gefahren sind und dort ausgestellt haben, das war also Kolumbien, wir waren in Washington, wir waren in verschiedensten Orten dieser Welt, aber auch zum Beispiel im 798 District in Peking, haben wir diese Arbeiten dann auch ausgestellt. Man darf sich das nicht vorstellen wie bei einem reinen Bild, wo es um Übermalungen geht, wo das ursprüngliche Bild verloren geht, sondern wir hatten auch auf unserer Homepage eine Matrix, wo man die einzelnen Interaktionen der Künstlerinnen sehr gut nachvollziehen konnte. Das haben wir auch im Mailand ausgestellt mit einer Live-Performance. Das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Das waren die Erfahrungen mit dem Passwort-Project. Dann sind gefolgt beispielsweise eine Arbeit, die ich gemacht habe mit der Laszlo Molinocz-Universität in Kooperation. Da haben wir zum Thema Coability und Inklusion gearbeitet mit der Zielgruppe von Menschen mit multiplen Beeinträchtigungen, aber ausgehend davon, dass wir alle im Prinzip eine Inklusion haben und diese in der Gemeinschaft überwinden können. Jeder von uns hat irgendwo ein Defizit. Und da gab es wunderschöne Arbeiten dazu von den Studierenden, die interdisziplinär gearbeitet haben, also ungarische Studierenden mit unseren. Und dann durften wir das im Kulturforum in Budapest ausstellen und dann kam Covid und Lockdown. Und wir haben es aber geschafft, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, wir waren das erste Kulturforum, das sozusagen eine Broadcast-Ausstellung gemacht hat.
Ruth Matthäus Beer arbeitet auch mit Calliope Join the Dots zusammen. Das ist ein Frauenförderprogramm der Auslandskultur und des Frauenmuseums Hittisau. Herzstück des Projekts ist die Webseite calliope.at. Darauf findet sich eine Auswahl an inspirierenden und spannenden Frauen, die Österreich heute prägen. Es ist ein Projekt, das sich ständig weiterentwickelt.
Da bin ich ganz stolz und auch besonders sehr dankbar, dass ich da Teil davon sein darf.
Was bringt diese Vernetzung sowohl im In- als auch im Ausland für eine Künstlerin, für die Künstlerin Ruth Matthäus Beer?
Was mir das bringt? Naja, das ist unglaublich schön, sich mit einem ganz wichtigen Thema unserer Zeit, nämlich des Klimawandels und der Biodiversität, auseinanderzusetzen. Das ist ein politisches Anliegen. Und das darf ich in jedem dieser Länder, wo ich eingeladen bin und ausstellen darf, zeigen. Und ich darf mich mit verschiedenen Kulturen, aber ich darf auch die unterschiedlichen Kulturen dazu einladen, sich mit diesen florilegischen Narrationen auseinanderzusetzen und dadurch auch ein Gefühl zu bekommen für die Pflanzen, die in ihren Ländern gefährdet sind. Und das ist mir ein großes Anliegen und das ist einfach toll, wenn man immer wieder sich mit anderen Spezies in dem Fall auseinandersetzen kann, die immer unterschiedlich sind. Und man lernt ja auch so viel dazu, wie diese Pflanzen aussehen, was diese Pflanzen für eine Geschichte haben, was sie für eine Mythologie haben. dieser Narrationsreichtum ist etwas, was mich überwältigt und mir selber ganz viel Resilienz in einer sehr schwierigen Zeit gibt.
Ruth Matthäus-Behr, die vielseitige Künstlerin bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint, in Zusammenarbeit mit der Auslandskultur des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten. Im nächsten Kunst im Gespräch erzählt mir der Filmemacher Sandeep Kumar über seine Austro-Bollywood-Filme, die Zusammenarbeit mit dem Kulturforum in Indien und seine Nominierungen für den österreichischen Filmpreis 2026. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.